Watschlawine.
So, meine herzlichen Zuhörer, willkommen. Nein, das nehmen wir jetzt nicht.
Hätten wir aber nicht mehr können.
Ja, stimmt, aber irgendwie. Ja. Also, Marc, soll ich dann trotzdem.
Na sicher.
Ja, na passt. Also, ich meine, ja. Verstehst? Halli, hallo, hallöchen und willkommen zur Folge 47 der Wortschlawiner. Wir sind Benjamin und Daniel.
Hallo!
Halli, hallo, hallöchen und wir stellen in altbekannter Manier euch Wörter vor. Wörter, Kunstwörter, Wörter, die wir lieb haben, die wir lieb gewonnen haben werden vielleicht. Das alles haben wir vor. Und genau, bevor ich einsteige, lieber Benjamin, du wolltest noch was sagen, glaube ich, oder?
Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe dieses Mal auch einen Vorschlag von einer Zuhörerin bzw. von unserer Nachbarin bekommen, von einem Sprichwort, das ihre Oma immer gesagt hat. Nur konnte ich leider nicht wirklich etwas dazu finden. Also es gibt einen Eintrag bei Leo Dictionary und es gibt schon zwei weitere Einträge auf irgendwelchen Seiten, also Seiten im Internet. Aber ich habe nichts dazu gefunden, in meinen Büchern nicht, wo das geschrieben steht, wie das herkommt, wo das herkommt. Aber anscheinend gibt es das öfters. Und zwar, bist du bereit, Daniel? Ich finde, das ist ziemlich makaber.
Ja, okay. Gerne.
Menschenfleisch muss gepeinigt werden, wer gesöcht, wird es auch nicht.
Oh shit. Das, ganz ehrlich, das passt ein bisschen zu dem, was ich heute vorstelle.
Okay. Und es also gibt, teilweise. Wir haben mehrere Varianten gefunden.
Mhm.
Also es gibt auch die zweite, mit, das Menschenfleisch muss gepeinigt werden, weil fressen kann man es auch nicht. Und es dürfte auch in Bayern sein, also irgendein Nutzer hat einmal geschrieben, einer der liebsten Sprüche meiner Oma, wenn jemand wieder mal über ein nichtiges Zimperlein klagte, also über irgendetwas, das nicht so weh tat, als man, oder nicht so wehtun konnte, als, wie man es nach außen hin transportiert hat, die hat das auch immer gesagt. Ja, Mais, Menschenfleisch muss peinigt sein, weil fressen kannst du es auch nicht. Das war das Beste. Alle Bayern, es tut mir sehr leid.
Das Leben besteht aus Leid. So, oder? So ein bisschen ja. Buddhistisch ist auch angehaucht.
Ja. Yeah.
Mhm. Toll. Ja, schön. Ich versuche überzuleiten zu meinem Kunstwort der Woche. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, aber ich bringe uns ein bisschen mehr auf die Flower Power Seite. Und zwar ist mein Kunstwort der Woche der Liebkosraum.
Yeah.
Liebkosen ist ja, wenn man wen zärtlich streichelt oder an sich drückt, vielleicht auch küsst, ja, also je nachdem, welches Liebkos-Level ihr da an den Tag legen wollt. Genau, also in der Art und Weise, jemandem Liebe zuzusprechen. Und das Wort setzt sich aus Liebkosen und dem Raum vom Lebensraum zusammen. Das heißt, der Liebkosraum ist ein Lebensraum, um euch und eure Lieben regelmäßig zu liebkosen. Zum Beispiel auf der Couch. Ja, der ist mir gerade so, ihr wisst, oder? Super, der Liebkosraum. Grüße gehen raus.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum ersten Wort dieser Folge. Und das erste Wort, das ich vorstellen werde, Daniel, du wirst es fast erahnt haben, ist die Eselsbrücke. Aber ich finde schön, dass deine Reaktion, egal was passiert, hübsch dieselbe bleibt.
Ja, das ist wie beim Euer, weißt du, es kommt auf die Intonation an. Oder eine leichte Erotik mit rein. Oder ein blankes Entsetzen und Erstaunen. Das ist die Palette. Na gut, kommen wir zur Eselsbrücke.
Okay, also die Eselsbrücke, Daniel.
Ja.
Eine, die ich bis heute brauche, wo ich mir immer denke, es gibt es nicht, wie dumm, ist nie ohne Seife waschen.
Mhm.
Wenn es um die Himmelsrichtungen geht. Muss ich immer wieder nachzählen. Also vor meinem geistigen Auge immer die Uhrzeit, so mit nie ohne Seife waschen, damit ich weiß, wo Norden und Osten und Süden und Westen ist.
Ich habe da was ganz anderes.
Wirklich?
Ich habe da, im Osten geht
die Sonne auf, im Süden steigt sie hoch hinauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen.
Richtig.
Ja.
Auch schön.
Eine weitere, wer nämlich mit H schreibt,
ist dämlich.
Ja. Genau. Wie kommt es denn dazu? Im Lateinischen heißt eine Eselsbrücke Pons Asinorum, Brücke der Esel übersetzt. Und was hat man früher mit Eseln oder wofür hat man Esel genutzt, Daniel?
Zum Transport und für den Herrn Jesus Christus.
Für den Herrn Jesus Christus hat man Esel benutzt?
Ja, der ist ja mit einem Esel in Jerusalem hereingeritten.
Wirklich?
Ja, oder in eine andere Stadt. Aber es gibt eine Bibelstelle, in der Jesus auf einem Esel in der Stadt hereinreitet. Mann, okay. Oh Mann.
Ja. Das kann eh sein. Mein Unwissen, ich sei gepeinigt. Genau, früher wurden Esel großteils neben der Transport für Geistliche oder für Heilige auch als Lastentiere genutzt. Mhm. Und Esel sind besonders wasserscheu. Mhm. Um also quasi mit diesen Eseln oder die Esel auch sinnvoll nutzen zu können, hat man wohl oder übel über Flüsse und Bäche Brücken bauen müssen, statt dass man einen Umweg geht.
Mhm.
Ja. Und im 19. Jahrhundert haben einige Lehrer über diese Eselsbrücken gelästert. Die haben gesagt, irgendwie, wer ein bisschen dumm ist, der braucht quasi eine Eselsbrücke.
Mhm.
Weißt du, warum Esel aber nicht dumm sind?
Ja, weil sie schlau sind.
Esel sind extrem sensibel, was Gefahren angeht.
Mhm.
Also Esel bleiben immer wieder mal stehen, man kennt das, wo man da quasi die Sturheit des Esels. Nur sind Esel viel sensibler, was so angeht, wie tief ist ein Wasser zum Beispiel oder kann ich einen schmalen Weg gehen. Pferde sind das irgendwie gewöhnt, die haben Scheuklappen aufgekriegt lange Zeit und sind hinten andrin worden, dass sie gehen.
Mhm.
Also Pferde flüchten halt auch eher, wann was passiert, dann rennen sie drauf los. Esel machen das nicht, sie bleiben stehen.
Mhm. Da hätte ich noch eine Ergänzung, weil, ich rede jetzt einfach rein. Ich liebe den Podcast Einschlafen mit Wikipedia und da ist einer meiner Lieblingsfolge der Hausesel. Und da, solange ich noch nicht schlafe, da kriege ich noch was mit, logischerweise. Und es ist auch so, jetzt hole ich lange aus, dass Esel in Bergen ja leben und deswegen eine Flucht schwierig ist. Und deswegen eher erstarren.
Ja, macht Sinn.
Ja, weil sonst tot.
Sofort nämlich.
Ja,
genau. Wer einmal im Berg läuft, stirbt. Habe ich die Geschichte von meiner Kollegin schon mal erzählt, die ist in Osteuropa aufgewachsen. Und die hat gesagt, in dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, da hat es halt einen Verrückten gegeben, einen psychisch Kranken. Ja. Und der hat halt so vor sich hingemurmelt, war relativ angefuckt, wenig Körperpflege und so.
Mhm.
Und der wurde quasi verwendet, um Kindern zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Habe ich das schon mal erzählt?
Nee.
ihr Mama zum Beispiel und auch ihre Tante haben den Kindern erzählt, dass der deswegen so ist, wie er ist, weil er eines Nachts im Finstern vom Weg ab über die Wiesen gegangen ist. Und dann ist er verrückt worden.
So schnell kann es gehen.
Aber die Eselsbrücke, genau, kommt aus dem lateinischen Pons Asinorum, die Brücke der Esel, und geht vermutlich echt darauf zurück, dass die Esel als Lastentiere damals ganz oft nicht übers Wasser gegangen sind und deswegen hat es viele kleine Brücken gegeben. Und quasi bevor man einen Umweg geht, der lange dauert, geht man über die Eselsbrücke und dann hat man schneller das Ergebnis. So wie nicht ohne Seife waschen.
Voll gut. Sehr cool. Ah, die Eselsbrücke. Ja, cool. Ich komme zu meinem ersten Wort, das auch was mit Latein zu tun hat. Zumindest. Oh. Wow. Ja, also meine Überleitungen sind der Burner. Es sind nämlich mehrere Wörter. ich habe nämlich in einer der Vorfolgen, ging es ja auch um Standesgrüße, also um Grußformeln.
Ja, genau. So, von der Feuerwehrer. Am Liebling. Schlauch, hell.
Genau. Und ich habe gedacht, ich beglücke euch mit den anderen Grußformeln. Also weil ich gesagt habe, vom Lateinischen, Salve oder Servus ist ja auch ein Gruß, der aus dem Lateinischen kommt. Servus heißt, ich bin dein Diener oder zu Diensten zum Beispiel.
Ah ja.
Nicht zum Beispiel, das heißt so.
Und Servus, Servum, Servis, Servarum, Servarum, Servis.
Ja, was kannst du das übersetzen für alle? Also ich kann natürlich Latein, aber...
Das war, also es war es eh überhaupt nicht, aber im Lateinischen lernt man die Deklinationen, also quasi die Fälle der Hauptwörter.
Ja.
So wie der Baum des Baumes, dem Baum, den Baum. Und im Lateinischen gibt es halt 6 Fälle. Und das erste Wort, das wir gelernt haben damals, war Servus, das Wort für den Sklaven.
Ah, okay. Das weiß ich nicht, weil ich nicht
das bei weiß ich nicht.
Ich hatte, das ist echt eine Bildungslücke. Ich hatte nie Latein, deswegen kann ich auch nicht intellektuell sein.
Okay, Daniel. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und alle daraus und zwischen, wir wissen, dass du intellektuell bist, Daniel.
Nein. Aber danke. Danke für die warmen Worte. What the fuck? Okay, also es gibt 3 verschiedene Arten von Grüßen. Ja, das mag ich nochmal vorwegschicken. Es gibt den sogenannten Friedensgruß. Ja, also der Frieden sei mit euch, kennen wir ja alle aus der Kirche.
Ah, ja.
Es gibt Fragegrüße, halt im Englischen dieses typische How are you? So, auf das man sich keine Antwort erwartet. Also ich glaube, da sind viele schon mal reingetappt und haben das dann beantwortet. Yes, I'm fine, and you? Und es gibt noch eine 3. Kategorie, die ich mal so dazu dichten würde, nämlich die sogenannten Gehorsamkeitsgrüße. So, pass auf.
Ist das Grüß Gott zum Beispiel was?
Grüß Gott wäre eher ein Friedensgruß, weil es ausgesprochen oder ursprünglich bedeutete, möge dir Gott freundlich begegnen oder Gott segne dich.
Aha.
Und Grüezi. Grüezi bedeutet auch Gott grüße euch. Ja, also ist, genau, hat eigentlich eine ähnliche Bedeutung.
Mhm.
Genau, dann gibt es natürlich noch das Servus, das habe ich eh schon gerade gesagt. Witzigerweise gibt es eine Abwandlung davon im südlichen Thüringen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber in diesem Internet stand es. Hat man zur Begrüßung nicht Servus gerufen, also ich bin dein Diener, sondern einfach nur verkürzt Diener.
Wirklich?
Ja, was ich sehr schräg finde. Ja. Und das meinte ich mit Gehorsamkeitsgrüßen. Ja?
Mhm.
Da gibt es nämlich ein paar, also zum Beispiel auch, was ich ziemlich cool finde und auch gern öfter verwenden würde, ist Habe die Ehre.
Habe die Ehre.
Ja.
Ja.
Da schwingt gleich die ganze österreichische Lässigkeit mit ein. Ich finde es fantastisch. Aber das drückt auch eine Form von Gehorsam aus. Ja, das ist was Ritter früher auch gesagt haben.
Wirklich?
Zum Beispiel.
Mhm. Ah.
Das glaube ich jetzt mal. Das ist meine Assoziation dazu. Werter Herr, ich habe die Ehre. So, und ich schließe noch mit, bevor das hier allzu lang wird, ich schließe mit 2. Ja, zum einen gibt es dann noch dieses norddeutsche Moin.
Moin, moin.
Moin, moin. Genau, das es in der Variante gibt. Man kann es auch mit OJ schreiben. Also MOJN. Das wird dann in Dänemark so verwendet. Oder mit EU. Genau, man kann Moinsen auch sagen, also gibt es verschiedene Varianten. Mhm. Und da ist es, das Moi heißt schön, angenehm, gut. Ja, also in Wahrheit ist es sowas ähnliches wie guten Tag.
Okay.
Woher es genau kommt, weiß man aber nicht. So.
Gibt es bei euch, weil du das gerade sagst, dieses Moi, für wenn etwas süß ist?
Nee, das ist okay. Österreich.
Vielleicht ist das dasselbe.
Kann sein, ja. Kann sein, dass das zusammenhängt. Ziemlich sicher sogar. Ja, weil Moi, habe ich das gerade schon gesagt? Ja.
Also da heute bin ich nicht drauf gekommen.
Also konzentrationsmäßig on point, besteppert. Ja. Genau, und dann habe ich noch zwei, die ich gerne auch öfter verwenden würde. Die sage ich jetzt noch schnell.
Das ist das dritte Mal, dass du sagst, zwei noch.
In Wahrheit habe ich noch vier, die ich gerne anbringen würde. Das eine davon ist, einfach nur anstatt guten Tag, einfach nur das Tag weglassen und einfach nur guten. Okay. Das geht auch zum Essen. Oder, das ist jetzt mein letztes, I swear, wohin des Wegs?
Ah, das ist geil.
Das finde ich wirklich geil. Aha. Und dann antwortet man mit, habe die Ehre. Ja. Ja, genau.
So. Ja, grüß mich schön.
Und eins habe ich noch. Doch, eins habe ich noch. Das will ich noch. Und zwar das arabische Salam heißt oder bedeutet Friede. Friede sei mit dir. Ist also auch ein Friedensgruß. Und genau, Salam steht für Gesundheit, Heil, Wohl, Frieden etc. Und kommt auch aus dem Hebräischen. Also das hebräische Shalom hat genau die gleiche Bedeutung. Mhm. So. Das wollte ich noch loswerden, einfach fürs interkulturelle, interreligiöse Gesamtverständnis. Vielen Dank.
Sehr schön.
Hat nichts mit der Salami zu tun.
Salam alaikum. Ja, spannend, Daniel. Grüß dich. Ist auch so eins, oder so?
Ja, genau. Grüß dich ist eine Abwandlung von Grüß Gott. Mhm. Also, ja. Ja.
Ja, grüßen ist schön. Und ich finde, es gibt es ja gerade, oder ihr kennt es immer wieder bei uns in der Arbeit, bei Leuten, die schon lang im selben Betrieb arbeiten, die sich dann schon extrem geil grüßen. Mhm. Und sie, also, wird wahrscheinlich in anderen Ländern auch so sein, aber so ziemlich derb verarschen, schon beim Grüßen.
Voll, voll. Ich liebe auch dann, wenn die Grüße so extrem verkürzt werden, weißt? Wenn dann nur noch so der Finger gehoben wird zum Beispiel oder sich nur so zugenickt wird.
I love it. Da hat einmal der Vater von einem Freund von mir gesagt, sehr was mit der Kapitän, was los am Dampfer? Einfach so aus nix. Als Grußformel.
Also ja, seid da gerne kreativ. Ich glaube, da kann wenig schief gehen. Aber vermeidet das Wort Heil vielleicht so angesichts der aktuellen Umstände auch. Vielen Dank.
Ja, oder eben nicht. Und wir bringen es wieder weg vom rechten Rand.
Ja?
Schauen wir mal, gell?
Ja, schauen wir mal. Weiß jetzt nicht genau.
Weißt du, was auch den rechten Rand lang gegeben hat?
Bitte?
Bei den Katzelmacher.
Wie? Bei den Katzelmacher?
Ja, bei den Katzelmacher. Katzelmacher gibt es erstmals in Wien 1741 erwähnt als Scheldname eines Volkes.
Okay. Ich noch nie gehört.
Du hast noch nie gehört, Katzelmacher?
Mm-mm.
Okay. Es gibt ein paar spannende Erklärungen dazu. Das Ganze bezieht sich eigentlich auf die Gröden. Also es hat mit der Katze selbst nichts zu tun, sondern Gröden, du weißt wahrscheinlich, wo das ist. In Südtirol, genau. Ja. Also in Südtirol, da hat es früher, also da gibt es heute noch die Madonnenmache, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Natürlich.
Die schnitzen halt Madonnen und die sind recht bekannt und sehr teuer und das ist dort in diesem Tal Tradition. Und weißt du, was dort noch Tradition war in diesem Tal?
Nee.
Da war Tradition, dass die auch Suppenschöpfer aus Holz beziehungsweise Gazel gemacht haben. Mhm. Und Gazel beziehungsweise der Gazelmacher war ein Kesselflicker.
Ah.
Und dieses Gazel kann neben diesem Kessel auch ein kleines kupfernes Schöpfgefäß mit langem Stiel beschreiben. Das hat man damals braucht, vor allem zum Milchschöpfen in der Käserei. Gell, da hat man so große Milchkübeln, Eimer gehabt und da hat sich dann oben alles abgesetzt und dann hat man dann zum Außerschöpfen quasi langstielige Schöpfgefäße braucht und das waren die Gasel damals.
Mhm.
Und die Süditaliener haben in den Wintermonaten sehr viel geschnitzt und aus Kupfer diese Gasel gemacht und sind dann als fahrendes Volk im Frühjahr und Sommer ins österreichische Grenzgebiet gefahren, manchmal bis nach Bayern und haben dort quasi diese Gasel verkauft, also waren das dann die Gaselmacher.
Mhm.
Und das Wort gibt es heute noch, die Katzelmacher. Es war dann eine Zeit lang einmal ziemlich mehr Schimpfwort oder schlecht besetzt wie jetzt, weil Italien irgendwann einmal im Ersten Weltkrieg Österreich den Krieg erklärt hat, nämlich schon im 19. Jahrhundert. Und da hat man dann ein bisschen mehr als nur dieses Gasel als Wortherleitung genommen. Nämlich auch zum Beispiel den Kiaz oder den Chiazza.
Mhm.
Also das sind schon italienische Wörter. Und die bezeichnen da gar nicht mehr so die netten Sachen. Also Cazzo zum Beispiel wäre das Wort für Penis.
Mhm.
Gazzara als Lärm hat es einmal geheißen, dann quasi, weil die so laut sind, die Italiener. Und das hat mir zumindest in den Breitengraden, wo ich lebe, immer nur dieses Vorurteil, dass die Italiener laut sind.
Mhm.
Und im Rotwelschen gibt es das dann auch. Es gibt okay. Da den, ich weiß nicht, ob es ein Volksglauben ist oder ob es tatsächlich so war, dass italienische Soldaten während dem Ersten Weltkrieg Katzen geschlachtet und verzehrt haben und daher das schimpfwörtlich gebrauchte Wort Katzelmacher, weil es den Italienern quasi in Österreich dann, wie die besetzt haben, die Katzen serviert haben.
Okay.
Die man im Österreichischen übrigens auch Dachhase nennen kann.
Dachhase?
Ja.
Ist das wieder aus der Zeit, wo man nicht so viele Namen für Tiere hatte?
Na, wo Menschen keine Nahrung gehabt haben und darum haben sie Katzen gegessen. Und damit sie das nicht sagen haben müssen, haben sie statt Katze Dachhase gesagt.
Aha, okay.
Weil die, also anscheinend, ich habe es jetzt nie gesehen natürlich, hat man die Katzen auch in dieser Zeit in Gastronomie und Gaststätten, Wirtshäusern als Hasenbraten verkauft, weil nach Entfernen von Kopf und Pfoten der Braten oder der Körper halt zwischen Hase und Katze wenig unterschieden hat. Das heißt, man konnte es auch als Gast nicht mehr sagen.
Wahnsinn.
Ja. Also die Katzelmacher, wenn das von euch wer kennt, kann man es ja vielleicht wieder einführen mit ein bisschen geschichtlichen Hintergrund.
Mhm. Fantastisch. Ja, sehr gut. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Wort. Das heißt muckelig.
Kennst hat das du was das wie Muckefuck zu tun?
Nein.
Ach, schade.
Hast du das schon mal gehört, muckelig?
Muckelig?
Mhm. Es kommt aus dem Nordwestdeutschland. Aus dem Nordwesten Deutschlands. So ist es grammatikalisch gekriegt. Es ist richtig muckelig hier.
Ich würde sagen, warm, kuschelig.
Ja.
Schnuckelig.
Genau. Genau. Angenehm, kuschelig, irgendwas, was so Gemütlichkeit erweckt. So. Und muckeln als Verb ist etwas Weiches, etwas Schützendes. Wie zum Beispiel so eine Decke, die man sich auf der Couch liegend in seinem Liebkosraum.
Okay.
in das man sich so schlingt. Und jetzt ist ja gerade noch so die Zeit, oder naja, wir hoffen alle oder viele wahrscheinlich, dass es schnell warm wird. Ich zumindest auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn es so kalt ist, dann hat man es gern muckelig, man hat es gern entspannt, man hat es gern kuschelig. Und darum habe ich mal geschaut, dem zum Anlass nehmend, was es denn noch so für Wörter gibt, die sowas ähnliches wie muckelig sein können.
Ja.
Und die sind mal mehr, mal weniger spektakulär. Also man kann zum Beispiel ja auch sagen, etwas ist entspannend, okay, eher unspektakulär, aber behaglich. Also irgendwas, was das Wohlbehagen erweckt, etwas ist bequem, ja, wobei das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Das kann bedeuten, dass es einem einfach gutes Gefühl gibt oder es kann auch eine gewisse Anstrengungsvermeidung ausdrücken.
Ja. Na, der ist jetzt so bequem dafür, dass er da mit uns mitgeht.
Genau, das hat wenig mit auf der. Na, wobei, das kann auch mit auf der Couch liegen zu tun haben. genau. Schön finde ich auch heimelig.
Mm.
So. Komfortabel, wohltuend, wohlig. Was ich gern benutze, ist, ich sag gern, dass ich heute ein bisschen Chili-Vanille mache. <Damit. lacht> Ich weiß auch nicht, ich fühle mich damit ein bisschen cool, aber irgendwie gefällt es mir auch,
wirklich?
Wenn ich spreche. Ja, weil ich mache immer heute mal. Sicher, weil Chili-Vanille, oder? Das geht doch runter wie Öl. Chili-Vanille. Ja. Findest du nicht? Nein.
Doch.
Was sagt, hast du so ein Lieblingswort für ich mach mal einen entspannten?
Ich mach mir es heute gemütlich.
Oh ja.
Wenig spektakulär, glaube ich. Aber, naja, Alltagssprache ist nicht immer spektakulär.
Das stimmt, ja. Muss es auch nicht sein. Ich hätte was, was ein bisschen mehr Spektakel bieten könnte, nämlich hegelig.
Jaha. Oha.
Oh.
Ist das vielleicht der gleiche Wortstamm wie dieses Hügge aus dem Dänischen?
Yes. Ach, ich glaube, es ist auch was, was eingedeutscht ist aus dem Dänischen, weil Hygge oder Hygge? Hygge, oder? Steht ja
ich
auch glaub, für Gemütlichkeit
aus.
Und Behaglichkeit. Sicher, kenne ich mir aus. Da. Ist aber eher, ist ja eher Lebenseinstellung. So.
Ist das nicht auch dieses, so eine Art von Deko mit so Kerzen und so? Ist das nicht auch Hygge?
Ja.
Also Einrichtungsstil quasi.
Ja, weil das was Gemütliches eben ausstrahlt, was muckelig ist, wenn man so möchte.
Und ich war im Jänner letzten Jahres in Dänemark, in Kopenhagen.
Mhm.
Und dann habe ich auch verstanden, warum das dort so boomt. Es war extrem kalt draußen, es hat nur geringt. Und wenn du dann in ein Kaffeehaus gehst und dort ist gemütlich, hüge, muckelig eingerichtet, dann hat das einfach nur mal mehr Wirkung.
Ja, absolut. Und drum ist es, glaube ich, noch auf einer anderen Ebene, als wenn man sagt, man hat sich ein gemütliches Zuhause eingerichtet.
Ah, das ist das jetzt eine Abwertung, hallo?
Ja, ein bisschen schon. Na, sondern es geht da eher um eine Lebenseinstellung quasi. Mhm. Gell? Und genau. Das
Knoten.
Knoten.
Ja.
Ja, das,
passt
das ist
dazu, oder?
Für man macht einen Nap, oder? Also man legt
na,
sich
Knoten
kurz
ist halt so quasi den ganzen Tag auf der Couch herumliegen oder so gemütlich machen. Mhm. Ein wenig um und dumm knoten.
Mhm. Wir sagen auch ganz klassisch pimmeln.
Wirklich jetzt?
Ja.
Pimmeln?
Ja, ich pimmel halt.
Okay.
Na gut, dann bleibt eigentlich nur noch eins. Das Wort der Woche.
Wow.
Mein Wort der Woche ist passend zu meinem letzten pimmeligen Vorschlag Vierlefanz. Vierlefanz ist die Bezeichnung für einen lustigen Springtanz ursprünglich. Und man nennt was oder benennt was als Firlefanz, wenn man sich irgendwie albern verhält oder wenn man irgendwas unnötig findet, ist aber positiv konnotiert. Und in diesem Sinne ermutige ich euch zu mehr Firlefanz in dieser Woche und gleichzeitiger hügeliger Muckeligkeit. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Sonntag.
Ciao.